Gerade kommt es zur großen Aufarbeitung des Politikbebens in den USA für die Kapitalmärkte. In der letzten Folge haben wir uns ja mehr mit den geopolitischen Hintergründen für diese neue Politik aus den USA befasst. Amerika hat bisher die freie Welt angeführt. Das schaffen die Amerikaner scheinbar nicht mehr. Und statt sich zurückzuziehen, rastet die Politik aus und entwickelt sich ein bisschen in Richtung Schurkenstaat. Heute wollen wir uns den ökonomischen Argumentationen aus der neuen Administration mal zuwenden. Also starker Dollar, Leistungsbilanzdefizit, Deindustrialisierung. Wenn man Donald Trump zuhört, dann hat sich die USA in einen verarmten Staat am unteren Ende der weltweiten Nahrungskette verwandelt, der von anderen Staaten ausgenutzt wird. Was ist da dran? Was bedeutet das für unsere Geldanlage? Und wie geht's denn in den USA weiter? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 24. April 2025. Und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Guten Morgen.
Ja, wir haben eine ganze Menge Themen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So viele Begriffe jonglieren wir heute hier in der Luft. Es heißt immer, die USA werden ausgenutzt. Der Dollar ist zu stark. Die Arbeitsplätze werden gestohlen. Das Land ist im Ausland verschuldet. Wie wird denn da eine ökonomische Geschichte draus, die wir jetzt heute erzählen könnten?
Ja, es sind viele Sachen in der Luft. Das ist genau richtig. Deswegen tut es ganz gut, wenn man sich mal selbst erdet, mal darauf hinweist, bei allem Gerede. Also die USA ist kein armes Land. In der Weltrangliste pro Kopfeinkommen steht die Amerikaner an Position 7, zumindest in den unbereinigten Zahlen. Und davor sind dann so Stadtstaaten wie Luxemburg und Singapur, die sind ja qua Definition reich. Und die USA ist auch die größte Volkswirtschaft der Welt, also ebenfalls jetzt nicht währungsbereinigt. Dann kommt China danach und das eben, wo die Amerikaner halt nur ein Viertel der Einwohner von China haben. Amerika hat Armut, partiell, große Armut. Das sieht man ja in den Städten, in den Bildern oder wenn man selbst mal in den Städten da das Elend sieht auf der Straße. Das aber liegt an einer innenpolitischen Entscheidung. Das liegt daran, dass die USA keine große Umverteilung, also kein Sozialsystem zulassen. Zumindest nicht so, wie wir das hier kennen. Wer in Amerika arbeitslos wird, der kriegt halt 6 Wochen Unterstützung und das war's dann. Danach kann er sich dann Lebensmittelmarken abholen. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland hier das Ruhrgebiet ähnlich behandelt hätten, also vernachlässigt hätten, wie es in den USA mit dem Rustbelt passiert ist, dann hätten wir hier auch ähnliche Bilder. Aber das sind eben innenpolitische Themen. Nach außen ist die USA weiterhin die reichste und mächtigste Nation der Welt.
Aber dann kann man sich natürlich fragen, wo genau liegt denn jetzt das Problem?
Ja, mit dem Reichtum fangen die Probleme vor allen Dingen erst an. Das kennt man ja aus vielen Zusammenhängen. Also zum einen ist es wohl die relative Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Das haben wir ja auch im letzten Podcast besprochen. Die anderen Länder holen auf. Die werden also immer mächtiger, immer größer. Die entwickeln sich von früher Hilfeempfänger oder sogar auch Befehlsempfänger hin zu Wettbewerbern, ja, zu Konkurrenten. Und dann wird auch schnell Gegnerschaft daraus. Dann gibt es andere kulturelle Vorstellungen und vor allen Dingen andere Gesellschaftssysteme, siehe China. Und damit wird diese Hegemonialrolle für die USA eben immer aufwendiger, immer teurer. Und am Ende ist eben auch die größte Volkswirtschaft der Welt damit überfordert. Und es zeigt sich auch in der Diskussion in den USA und auch in der Diktion, das heißt der Art, wie geredet wird aus der Administration. Die USA sieht sich mehr und mehr nicht mehr von Freunden, sondern eher von Gegnern umgeben. Das ist das eine. Das andere sind aber auch wirklich handfeste ökonomische Fehlentwicklungen, die man an Zahlen auch belegen kann. Also natürlich hat nämlich auch eben so eine Erfolgsgeschichte wie die US-Wirtschaft Schattenseiten. Also da ist zuerst mal das Thema der Schuldnernation. Die USA haben seit Mitte der 70er Jahre, das ist ein halbes Jahrhundert lang, in jedem Jahr mit Ausnahme eines Jahres, glaube ich, Leistungsbilanzdefizit Defizite. Das, was Trump so bitter beklagt. Insbesondere im Warenhandel. Das heißt, sie importieren also mehr, als sie exportieren. So, das kriegen sie nicht geschenkt vom Rest der Welt, sondern das Defizit geht dann eben mit einem Kredit einher, den das Ausland den USA zur Verfügung stellen. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Ja, stellt man sich erfolgreiche Firmen vor, dann sieht man, dass die auch dauerhaft mit erheblichen Kreditvolumen auf der Bilanz arbeiten, ohne dass sich irgendjemand beschwert. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, die Tatsache, dass alle Länder auf der Welt ihr Geld an die Amerikaner leihen wollen und auch leihen, ist ja eher ein Ausdruck besonderen Vertrauens in das Land und vor allen Dingen auch die starke Wirtschaft, die dahinter steckt. Aber mittlerweile haben wir eine kumulierte Auslandsverschuldung der US-Wirtschaft von etwa 70% im Verhältnis zum eigenen Bruttoinlandsprodukt. So, und in der Trump-Administration sieht man darin eben eine auch ja Abhängigkeit zum Ausland und damit eben eine zu große politische Abhängigkeit.
Aber dann könnte man doch einfach hergehen und sagen, naja, dann halten sich die USA halt ein bisschen zurück bei dieser ganzen Kreditaufnahme, machen das halt nicht mehr so, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben und dann hat sich die Sache ja eigentlich auch erledigt. Wieso gibt es denn so viel Wirbel darum?
Ja, guter Vorschlag. Aber jetzt stell dir mal vor, du trägst deine Spargroschen regelmäßig zur Sparkasse, schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. So, und auf einmal sagt die Sparkasse, nö, heute nicht. Wir haben Annahmestopp für Spargelder und das geht jetzt nicht nur dir so, sondern allen Einwohnern deiner Stadt. So, jetzt müssen wir, glaube ich, eine Klammerbemerkung machen. Keine Angst an dieser Stelle, das wird nicht passieren. Das ist ein hypothetisches Beispiel. Ich glaube, wir sollten an der Stelle betonen, dass sich alle Sparkassen in Deutschland über Spareinlagen freuen, weiterhin. Aber damit will ich einfach nur ausdrücken, dass das gesamte Finanzsystem in der Welt aus den Fugen gerät, wenn jetzt der größte Kapitalmarkt der Welt oder kann man ein bisschen salopper ausdrücken, die größte Spardose der Welt jetzt ein Schild raushängt und schreibt hier wegen Überfüllung geschlossen.
Ja, dann müssen wir natürlich jetzt auch die Rolle des US-Dollars auf diesem Spielfeld der internationalen Kapitalmärkte betrachten. Die USA sind ja nicht nur die größte Spardose der Welt, sondern produzieren ja quasi auch noch das, was drin ist, also den Dollar. Also oder ist das richtig ausgedrückt? Oder?
Ja, so kann man das durchaus vergleichen. Also Reservewährung heißt, dass der US-Dollar eben nicht nur in den USA verwendet wird, sondern überall auf der Welt. Wann hattest du denn den letzten Dollarschein oder Dollarscheck oder irgendwas mit Dollar in der Hand?
Da muss ich mal gut überlegen, aber so Reisechecks macht man ja eigentlich nicht mehr. Früher gab es das ja, die Traveler-Checks. Ja, immerhin 100 Dollar tatsächlich, daran kann ich mich erinnern. So richtig US-Dollar, wann hatte ich die denn mal in der Hand? Das ist eine gute Frage, es ist verdammt lang her. Ich habe irgendwo, glaube ich, so einen einzelnen Dollar noch rumfliegen aus einer USA-Reise aus den 90ern. Den hatte ich mir damals so als Souvenir quasi mitgenommen. Aber ansonsten, ich spare ja ansonsten alles in Euro eigentlich. Also in meinen Deka-Fonds zum Beispiel, die ich habe im Deka-Bank-Depot, da spare ich in Euro rein. Und das macht ja dann das Fondsmanagement. Die kaufen ja dann in den USA davon die Aktien.
Aha. Da haben wir also dich erstmal als privaten Bürger, da ist das wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt, aber deiner Rolle als Sparers hast du sehr wohl Dollar, denn wie du richtig sagst, wenn du einen Deka-Fonds hast, der weltweit anlegt, dann werden da Euro eingezahlt, das Fondsmanagement tauscht das um in US-Dollar und kauft damit US-Aktien. Also hast du dann eben auch, wie viele, viele andere Deutsche in der Welt, zumindest indirekt und vorübergehend US-Dollar-Guthaben. Und wir haben jetzt noch nicht vom internationalen Warenverkehr gesprochen. Da wird ja viel in Dollar faktoriert. Der Rohölhandel weltweit ist
ja der ganze Containerschiff
in US-Dollar.
Das ist alles US-Dollar, ja.
Alles das führt eben dazu, sprichwörtlich ist es ja so, dass man im letzten Winkel im Dschungel, genauso wie auf einer einsamen Insel, eben mit Dollar bezahlen kann, führt dazu, dass eben viele Leute auf der Welt eben viele Dollar in den Händen halten. Führt übrigens auch zu dieser tendenziellen Überbewertung des US-Dollars, die ja Trump auch immer beklagt oder seine Mannschaft. Ja, der Dollar ist schon tendenziell immer eher zu teuer. Ja, wenn man einen fairen Wert ausrechnet, Kaufkraftparität zum Euro, sind wir bei 1,30. Und wir waren fast bei 1.
Ganz kurz noch ein, vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, wie diese 1,30 und 1,9, 1,13, wie es jetzt im Moment so steht. Das bedeutet ja immer, für einen Euro kriege ich 1,13 Dollar.
Richtig.
Das ist richtig. Genau. So, das muss ich immer noch mal im Kopf halten.
Eigentlich müssten es ein bisschen mehr US-Dollar sein, die man für einen Euro kriegt. Okay. Also 1,30. Das heißt, der Dollar müsste ein bisschen schwächer sein, der Euro müsste ein bisschen stärker sein. Das wäre die faire Veranstaltung. Wenn man hier in den Supermarkt geht, mit 100 Euro sich den Einkaufswagen vollkauft, die 100 Euro dann umtauscht am Devisenmarkt in US-Dollar und damit das gleiche kaufen will in Amerika, den gleichen Einkaufswagen, das ist die sogenannte Kaufkraftparität, und die liegt zurzeit eben, das wäre bei einem Kurs von 1,30 dann eben der Fall. Und das ist in den letzten Jahren nicht gewesen. Der US-Dollar war tendenziell eben eher etwas zu stark. Das ist eben eine Folge dieser weltweiten Nachfrage nach US-Dollar. Und jetzt interessant ist, aus dieser ganzen makroökonomischen Sicht, dass währungstechnisch gesehen jeder US-Dollar in den Händen von einem Nicht-Amerikaner einen Kredit des Auslandes an die USA darstellen. Darüber hinaus muss man sehen, was die USA damit alles für eine Dienstleistungsindustrie weltweit unterhält. Die USA verkaufen nämlich auch Währungsverwaltung damit eben an andere Länder, an Ausländer. Das Bankensystem in Amerika wird in Anspruch genommen. Die Amerikaner haben das größte weltweite Zahlungsverkehrssystem, mit dem man übrigens auch dann sehr schön Sanktionen aussprechen kann. Dann wird das Geld auch bei US-Vermögensverwaltern geparkt, die dann auch, ja, wie zufällig, die größten der Welt sind. Also in diesen ganzen Verästelungen sieht man eben die Rolle des US-Dollars, kann man schon sagen, ist so das Rückgrat des Weltfinanzsystems. Ja, und daran operiert Trump eben gerade rum, ich würde mal sagen ohne Narkose. Ich will das nicht falsch verstanden wissen, man kann das machen. Also man kann alle diese politischen Vorstellungen natürlich gestalten, gerade bei der Währung. Die Währung wird vom Staat erzeugt und ist etwas, was der Staat auch gestalten kann. Man kann sich auch von all dem verabschieden aus US-amerikanischer Sicht. Ob das so sinnvoll ist, ist eine zweite Frage. Aber dass es eben ein radikaler Umbau des Weltfinanzsystems bedeutet, das in den letzten Jahrzehnten gebaut worden ist und dessen Folgen auch gar nicht in allen Verästelungen jetzt überschaubar sind. Das sollte klar sein, und das ist eben der große Diskussionsgegenstand zurzeit an den Märkten. Was geht da los?
Genau, und damit steigt die Unsicherheit eigentlich wieder an. Und da wissen wir ja, das ist immer ein schlechter Ratgeber für die Märkte, denn Unsicherheit und keinen Blick in die Zukunft zu haben, was jetzt passiert, das führt dann dazu, beispielsweise, dass jetzt, haben wir ja gerade gesehen, der Goldpreis erneute Höchststände erreicht, von denen man gedacht hätte, dass er sie in so kurzer Zeit gar nicht erreichen könnte, und dass auch viele internationale Portfoliomanager gerade ihre USA-Anteile etwas reduzieren, das heißt also Europa beispielsweise übergewichten oder Asien übergewichten gegenüber den USA. Und da fragt man sich natürlich auch, wie sicher ist denn mein Geld eigentlich noch in den USA, also wenn ich es dort angelegt habe. Wenn es einen Annahmestopp geben sollte tatsächlich dort und mein Geld dort nicht mehr angenommen wird, wie wird es denn überhaupt umgesetzt? Genau. Was bedeutet das überhaupt für meine bestehenden Anlagen? Also es passiert halt unglaublich viel und es ist gar nicht absehbar, wie die Folge tatsächlich ist.
Genau, das sind eben die Überlegungen, die an den Kapitalmärkten zurzeit rauf und runter dekliniert werden. Da gibt es ein altes Sprichwort, Kapital ist ein scheues Reh, ja, das sehr schnell reagiert, wenn da irgendein Geruch in der Luft ist. Aber jetzt hier, wir wollen hier an dieser Stelle jetzt auch keinen falschen Eindruck erwecken. Das ist ein so dickes Brett. Das Vertrauen in die US-Kapitalmärkte ist wirklich riesig. Und es funktionierte ja auch in den letzten Jahrzehnten. Ein eingespieltes System, auch zu vielen Vorteilen der Amerikaner. Es ist immer sehr vorteilhaft, wenn man eine Reservewährung hat. Man hat Belastungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man eben auch viele Vorteile, wenn einem der Rest der Welt das Geld förmlich aufdrängt. Also wenn man das Vertrauen, was an den Kapitalmärkten herrscht gegenüber der US-Währung. Wenn man das mal in ein Bild gießen würde, würde ich sagen, eine Talsperre, ja, voll gefüllt mit Vertrauen. Was Trump gerade macht, der lässt ein bisschen was von diesem Vertrauen ab, aber da ist noch sehr viel drin. Also wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, als ob der Dollar morgen nicht mehr funktioniert. Außerdem ist hier die Frage, wie wird es denn überhaupt kommen? Wollen sich die Amerikaner von auch den Vorteilen eben wirklich verabschieden? Da ist noch ein kleines Problem im Hintergrund. Kapital, was aus dem Rest der Welt nach Amerika strömt, wegen der Reservewährungsfunktion der USA, des US-Dollars, wegen der guten Wirtschaft in US-Dollar. Dieses Kapital kann vor allen Dingen der größte Schuldner im Lande Amerika gut gebrauchen. Und das ist der Staat. Der US-Staat hat kein Geld. Er ist nicht pleite, weil er sich immer noch Geld leihen kann. Aber die Einnahmen liegen weit unter dem, was er selbst ohne Sozialsystem, das muss man sich mal überlegen, die Sozialausgaben sind in Deutschland der größte Regierungsposten, also der größte Budgetposten. Er ist in den USA ja wesentlich geringer und trotzdem hat man kein Geld. Das ist ja auch eine der Fehlentwicklungen, die Trump, das Team Trump, ja, beklagt. Er leiht sich das Geld und die Schuldenquote des US-Staats liegt ja jetzt bei 120%, wird ja auch viel diskutiert. Der IWF hat gestern Frühjahrsgutachten rausgegeben, hat auch gerade wieder beklagt, dass das nicht so weitergehen kann. An der Stelle könnte man natürlich jetzt auch wieder einflechten, dass man ja die Finanzprobleme des US-Staates ganz leicht beheben kann, indem man etwa die Steuern erhöht, ja, das ist eigentlich normale Einkünfte des Staates. Amerika hat die niedrigste Steuerquote aller Industrieländer, also eine einfache Steuererhöhung um ein paar Prozentpunkte in Relation zum Bruttoinlandsprodukt würde all diese Themen verringern, würde auch die Leistungsbilanz übrigens am Ende tendenziell ausgleichen, weil die Steuern den US-amerikanischen Konsumenten natürlich weggenommen würden und die könnten nicht mehr so viel kaufen, das heißt nicht mehr so viel importieren. Also das wäre schon ein Baustein, auch um all diese Themen, die der Trump aufgerufen hat, zu mildern. Ja, wenn er einfach
ist halt unpopulär, ne?
Richtig, macht man nicht gerne, insbesondere nicht von dem Präsidenten des goldenen Zeitalters. Ich würde das, hat noch andere Gründe in Amerika, es ist auch eine kulturelle Veranstaltung in der Land, wo wirtschaftliche Freiheit herrscht, da darf der Staat sich nicht so viel von den Erträgen, mühsam erarbeiteten Erträgen der Bürger nehmen. Also ich würde es mal ohne Untertreibung sagen, also in Amerika die Steuern zu erhöhen, ist etwa so schwierig wie in Deutschland Bürokratie abzubauen. Das geht nicht. Im Gegenteil, jede Regierung übertrifft sich ja darin, dass man die Steuern noch weiter senken möchte. Trump plant ja eine weitere Steuersenkung. Er redet davon, dass man die Einkommensteuer sogar ganz abschaffen kann, ja, in seiner gewohnt großspurigen Art. Gut, aber das nur als Seitenbemerkung. Das wäre ein Ausgang aus einer Reihe von beklagten Problemen. Dieser Ausgang ist aber vermauert. Da wollen die amerikanische Regierung, da will sie nicht raus. So, und deswegen ist es schwierig, wenn man mit dem Status der US-Kapitalmärkte in der Welt spielt. Denn der größte Schuldner der Welt, eben der US-amerikanische Staat, ist eben auf dieses Kapital angewiesen. Dass die Renditen für Staatsanleihen eben in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen sind, das ist ein Warnzeichen, weil das eben die Verschuldung in Amerika verteuert und das kann eine gefährliche Schuldenspirale auslösen. Und hat ja seine Wirkung auch nicht verfehlt, hat anscheinend ja selbst Trump zur Vernunft gebracht. Das war der Grund also, dass er die reziproken Zölle dann wieder ausgesetzt hat für seine 90 Tage. Wahrscheinlich kam der Finanzminister zur Tür rein und hat gesagt, oh, da läuft gerade was mächtig schief an den Finanzmärkten. Aber wir dürfen das jetzt alles andere als von der humorigen Seite betrachten, denn diese Administration hat sich eben in den Kopf gesetzt, die beklagten Umstände zu verändern. Auch der Finanzminister Scott Bessent möchte eine Änderung der Verhältnisse. Nur weiß eben niemand so genau, wo es denn jetzt hingehen soll mit der Stellung der USA im Welthandelssystem, im Weltfinanzsystem. Und das ist eben der Kern der Unsicherheit an den Aktien- und Anleihemärkten, der jetzt freigelegt worden ist in den letzten Wochen mit der ersten Zollankündigung Donald Trumps als Signal dafür, dass diese Administration eben tatsächlich Dinge verändern will.
auch eine Sache, die Trump immer wieder verändern will, immer wieder betont ist, dass er Fabriken bauen will, wieder in den USA bauen lassen will, sagen wir mal, dass wieder Produktion in die USA zurückkommt. Das ist ihm sehr wichtig. Also Industrialisierung der USA oder Reindustrialisierung könnte man ja fast sagen in den USA. Warum ist ihm das eigentlich so wichtig? Glaubt er, dadurch das Leistungsbilanzdefizit beheben zu können? Was steckt dahinter?
Ja, das ist jetzt der letzte große Komplex von Fehlentwicklungen, die Trump-Mannschaft immer wieder betont und die man ändern muss. Die USA haben in den letzten Jahrzehnten Millionen an Industriearbeitsplätzen verloren. In Trumps Augen ist das nicht gut. Ich denke, wir als Deutsche sollten das eigentlich ganz gut verstehen, denn gerade wir hängen ja an unserer Industrie. Ja, ich würde sagen, sehr emotional sogar und auch historisch. Das drückt sich ja auch in den Zahlen aus. Ja, unser Industrieanteil am BIP liegt immer noch bei 20%. Für ein Industrieland, für ein reifes, entwickeltes Industrieland, hoher Produktivität, hohen Einkommen, ist das international sehr hoch. In Amerika sind wir jetzt unter die 10% gefallen. In Großbritannien sind wir nicht weit über diesen 10%. Ich denke, das ist auch etwas, was die persönliche Biografie von Trump sogar eben mit beeinflusst hat. In seiner Lebenszeit hat er eben die Phasen mitbekommen, wo halt im Zuge der Globalisierung in den 80er Jahren, in den 90er Jahren eine Fabrik nach der anderen in Amerika zugemacht hat. Die Produktion ist eben abgewandert nach Asien, weil sie dort kostengünstiger war und hat eben dann auch die Entwicklung Chinas erheblich begünstigt. Damals noch als billige Produktionsplattform für günstige Produkte mit niedrigen Preisen für die amerikanische Bevölkerung, die sich darüber gar nicht bewusst war, dass es sich eigentlich freuen sollte. Aber heute eben als Ausrüstung des Kontrahenten, des Gegners, des ideologischen Feindes sogar, China. Also all diese Entwicklungen sind Dinge, wo die Trump-Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das sehen sie als enorme Schwäche Amerikas an. Übrigens auch eben als Abhängigkeit vom Ausland. Und die Leute, die das alles am eigenen Leib miterlebt haben, also die Leute in den Regionen, wo diese Jobs verloren gegangen sind, in den Städten und auch in vielen ländlichen Regionen. Und da kann man ja gleich dann die Folgephänomene dranhängen, die gesellschaftlichen, also die US-Drogenepidemie zum Beispiel. Das kann man mit einem schönen wissenschaftlichen Wort alles verbrämen. Das ist ein missglückter Strukturwandel. Die USA haben sich nicht darum gekümmert, dass man irgendwas dagegen setzen muss, wenn solche Strukturen zusammenbrechen, so kurzer Zeit. Hat man nicht gemacht. Aber es ist den Trump-Leuten auch egal. Jetzt geht es darum, diejenigen wieder zu befrieden, die darunter leiden. Und das sind ja auch viele davon, diejenigen, die Trump wählen. Ja, und die Lösung von Trump ist das Zurückholen dieser Arbeitsplätze, ist ganz wichtig. Und er macht das natürlich dann gleich im Populistensprech und erzählt dann, ja, diese Arbeitsplätze, die sind uns ja gestohlen worden, die gehören uns. Ja, aber damit haben wir dann wirklich alle Punkte zusammen, die eben ernst zu nehmen sind. Das sind die Dinge, die aus amerikanischer Sicht, die laufen falsch. Die Verschuldung des Landes, die Abhängigkeit des Landes in der Industrie, der starke Dollar. Das sind die Sachen, die Trump und seine Berater ökonomisch bewegen. Und natürlich sind eben die anderen schuld. Propaganda-Variante fürs Volk heißt ja dann, die anderen Länder verarschen uns. Ja, und wenn man das dann zusammenzieht mit den Sachen, die wir beim letzten Podcast besprochen haben, also die ganzen geopolitischen Themen da drauf mit der Konkurrenz zu China und zu anderen Ländern in der Welt, ja, dann sieht man, wie die Motivation ist. Und nochmal, das sollten wir eben ernst nehmen.
Jetzt haben wir ganz viele Probleme gehört. Ich habe mal gehört, man soll nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen. Was ist denn jetzt Trumps Lösung für das ganze Dilemma? Außer die anderen zu beschuldigen, dass die alles gemacht haben. Schlussendlich waren es alles auch Entscheidungen der USA, diese Industrie ja auch woanders hinzubringen, weil es günstiger wird, weil es den Profit steigert etc. Das darf man alles auch nicht vergessen.
Ja, natürlich. Also die richtige Geschichte gehört natürlich immer zu den Zielen dazu. Das hat er sich natürlich auch nicht selbst ausgedacht, sondern das ist die Beratermannschaft. Das sind eine ganze Reihe von Ökonomen, die das schon seit den 90er Jahren ausgeheckt haben. Also aus Trumpscher Sicht will er natürlich alles haben. Also am besten möchte er Tributzahlungen vom Rest der Welt an sein Land, wo ihm dann alles geschenkt wird, wegen der Größe und der Großartigkeit der amerikanischen Nation. Aber die Geheimwaffe, die jetzt ökonomisch eben eingesetzt werden soll und die man meint gefunden zu haben, Berater glauben das eben, diese eierlegende Wollmilchsau, das sind Zölle. Das ist der Grund, warum man so auf die Zölle fixiert sind. Zölle sollen die Leistungsbilanz ausgleichen, indem man halt nicht mehr so viel importiert und die ausländischen Firmen eben animiert, in den USA zu produzieren, damit die Zollmauer übersprungen werden kann. Mit Zöllen kann man die anderen Länder sowieso bestrafen, man kann alle möglichen Dinge von ihnen fordern. Sie sind ein idealer Verhandlungschip, den man mal in den Pott werfen kann und wieder rausnehmen kann ein paar Stunden später. Und Zölle füllen die Staatskassen. Zölle sind Einnahmen, wo man eben die Nöte im Staatshaushalt, damit die Verschuldung stopfen kann und auch die nächste Steuersenkung finanzieren kann. Das ist alles die Lösung und deswegen eben diese Fixierung auf diese Zölle, die auf einmal wieder auftauchen, nachdem sie 50 Jahre lang aus der ökonomischen Diskussion ja völlig verschwunden waren.
War ja auch so lange hilfreich, wie ich immer aus dem Ausland alles bekommen habe, an Vorprodukten, an produzierten Sachen, die ich dann im Land verkaufen konnte. Aber dann kann man ja sagen, okay, wir haben jetzt die Zölle, die lösen dann alles, dann ist jetzt ja alles geklärt eigentlich.
Ja, bis auf das, was nicht geklärt ist. Diese ganze Überlegung, wie bei allen ökonomischen und gesellschaftspolitischen Sachen, kann man lange diskutieren. Es gibt immer Elemente, die in die gewünschte Richtung sprechen. Es gibt aber immer noch viele Nebeneffekte. Und die Nebeneffekte sind eben sehr, sehr problematisch. Schon die Haupteffekte sind problematisch. Ob er mit diesem Instrument seine Ziele erreichen kann, wird eben sehr stark angezweifelt. Das Ende wird sein, dass er wahrscheinlich 30% von dem, was er haben möchte, erreichen kann. Also vielleicht eine bisschen geringere Leistungsbilanz, bisschen Entlastung für den Staatshaushalt. Den Schaden, den er dabei anrechnet, der ist aber da nicht eingerechnet. Den sehen wir ja jetzt schon mit den großen, großen Verwerfungen der Unsicherheit. Und auch der Abkehr, auch der politische Schaden, der Abkehr der Verbündeten von den Vereinigten Staaten. Und dann ist immer noch nicht klar, wie jetzt wirklich die Zielfunktion ist. Eben eine ausgeglichene Leistungsbilanz kriegt er dann wirklich nur um den Preis der Rücknahme des Kapitalverkehrs. Will er auf die Rolle des Dollars als Reservewährung verzichten und die amerikanischen Kapitalmärkte unattraktiver machen? Will er wirklich den Weltfinanzmarkt umkrempeln? Innenpolitisch. Will er diese versteckte Steuererhöhung tatsächlich durchwirken lassen? Denn paradoxerweise, er will ja die Steuern senken, aber Zölle sind Steuern. Zölle sind Steuern, die sich von der Wirkung her vor allen Dingen auf die Konsumenten im zollerhebenden Land, also in dem Fall USA, eben durchwirken. Das werden alles die Fragen sein, die noch zu klären sind. Und das wird auch davon abhängen, wie das System, das wirtschaftliche System jetzt reagiert. Also die Durchwirkung der Zölle, wenn sie jetzt so bestehen bleiben, die kann man erwarten für den Spätsommer. Dann sind die Lagerbestände aufgebraucht, dann müssen die Zölle tatsächlich einkalkuliert werden, dann steigen die Preise und dann reagieren die Konsumenten und dann sehen sie, was da los ist. Dann ist die Frage, wie geht's weiter, wenn solche negativen Effekte auftreten? Wie reagiert ja die Administration? Wird sie eventuell die Notenbank einsetzen wollen? Das ist ja auch schon das Thema, was zu der Unsicherheit beiträgt. Will er die Notenbank dazu verdonnern, Zinsen zu senken, um die Lasten zu verringern? All das Dinge, wo man eigentlich eher sagen muss, Fragen über Fragen und damit kann man eben diese starken Schwankungen an Aktienmärkten, Anleihenmärkten auch, glaube ich, ganz gut verstehen.
Ja, eine weitere Frage ist ja eigentlich, kann Trump das überhaupt alles schaffen, was er sich da jetzt aufgeschrieben
genau,
hat?
Genau, also natürlich nicht. Also wie gesagt, vielleicht kommen ein paar Teilzielerreichungen vor. Aber diese Veränderungen bei den Dingen, die wir angesprochen haben, die bedingen eben komplett Umbau der Rolle der USA. Und die USA ist nun mal die größte Säule im Welthandels- und Finanzsystem. Das müssen wir eben sehen. Eine weitere Frage ergibt sich für mich und andere Beobachter natürlich auch in der politischen Richtung, was ist, wenn er nicht erfolgreich ist, wenn der Druck steigt bei den Nebenwirkungen, wenn diese 30% Erfolgsquote eben nicht ausreichen, auch die eigene Geschichte überhaupt zu Ende zu erzählen, wenn er dann als eventuell gescheitert gilt nach einem, zwei Jahren, wenn bei den Zwischenwahlen die Wähler ihm schon Denkzettel verpassen, wird er dann die Gesetze des Machtwechsels und der Demokratie und der Mehrheiten anerkennen? Das sind ja auch ganz düstere Dämonen, die da irgendwo im Hintergrund lauern. Und alles zusammen ist eben ein Bild der kompletten Unsicherheit über die USA. Die USA ist aus der Rolle des Stabilitätsgaranten zum unsicheren Kantonisten geworden. Und nochmal, das, was die Finanzmärkte daraus ableiten können, sieht man eben, die Finanzmärkte sind auch in dieser Unsicherheit befangen, deswegen diese starken Schwankungen. Wir haben Höchstwerte an Volatilität am Aktienmarkt gesehen. Die Niveaus halten sich am Aktienmarkt. Das hängt damit zusammen, dass die Wirtschaft trotz all dieser Unsicherheit auf einem hohen Niveau arbeitet. Die Zukunftsorientierung ist so ein bisschen problematisch. Man investiert nicht so gerne, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Aber die Unternehmen haben häufig bewiesen, dass sie eben auch mit veränderten Leitplanken gut umgehen können, zuletzt da eben in der Corona-Zeit. Deswegen darf man das jetzt nicht eins zu eins übersetzen darin, dass die Leute einfach alle Viere von sich strecken und sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Das ist absolut nicht der Fall. Unternehmen sind schon sehr eigenständig und sehr ehrgeizige Organismen und die arbeiten weiter und in den Zahlen sehen wir, dass jetzt die Auswirkungen nicht so dramatisch sind, wie wir das jetzt hier vielleicht auch darstellen. Da muss man immer ein bisschen Abstand gewinnen zwischen dem, was vielleicht ein Historiker irgendwann mal über diese Periode sagen wird, großer Strukturbruch, und dem, wie sich tatsächlich dann ausarbeitet. Der Wohlstand wird jetzt nicht zusammenbrechen, das ist nicht das Thema, sondern es ist eher die Frage, wie geht's weiter und wie müssen wir uns anpassen und wer ist der Gewinner und Verlierer in den nächsten Jahren? Das sind so die Themen.
Mhm. Und gibt es ein bisschen Hoffnungsschimmer auch in den USA oder ist alles schwierig im Moment?
Es ist nicht gesagt, dass die Welt nur so funktionieren muss, wie sie heute funktioniert. Im Gegenteil, es gibt 1000 Alternativen. Wir wären nur dankbar, wenn wir wissen würden, in welche Richtung es geht.
Jetzt haben wir einen Haufen Probleme, Herausforderungen nennen wir sie mal, gewälzt, einen Haufen Unsicherheit gesehen. Abschließende Frage. Hast du über Ostern vielleicht noch was im Nest gefunden, was ein bisschen süßer schmeckt als das, was wir eben gehört haben?
Ja, gerade eben. Gerade eben ist noch was. Ist noch ein
da haben wir aber Glück
Osterei aus dem Nest gefallen, ja. Also wir haben jetzt heute die Stimmungsdaten für den April bekommen für Deutschland, das IFO-Geschäftsklimaindex. Riesenüberraschung. Also trotz dieser ganzen Probleme ist das Geschäftsvertrauen in Deutschland gestiegen. Und das zeigt eben, dass die Unternehmen durchaus dabei sind, sich anzupassen. Wir müssen hier wahrscheinlich ein bisschen Abstriche machen. Wir haben wahrscheinlich für den ganz guten Geschäftsverlauf im April natürlich auch Vorzieheffekte. Die Leute saugen sich natürlich jetzt mit Vorräten erstmal voll. Und das heißt natürlich erstmal eine höhere Produktion. Bedeutet jetzt nicht, dass die Trump-Effekte gar nicht eintreten. Also das sollte man jetzt nicht glauben. Aber die Unternehmen sind insoweit zuversichtlich, dass man auch natürlich in veränderten Umständen auch neue Chancen wahrnimmt. Beispielsweise ist eben die Konzentration dann stärker auf dem europäischen Binnenmarkt, ja, eine der Hoffnungen der Unternehmen. Dann konzentriert man sich eben nicht so sehr auf Auslandsmärkte, sondern der europäische Markt ist groß genug, um eben auch Umsätze zu steigern und auch Ausfälle woanders wettzumachen. Wir sehen ja schon so eine kleine Abkopplung zurzeit von Europa zu Amerika. Amerikanischen Aktienmärkte 25% runter. Beim DAX könnte man einfach auf dem Blick der beiden Stände vom Jahresanfang und heute sagen, ist gar nichts passiert. Ja, 8% plus, ist ganz normales Jahr, wenn man die Kurve dazwischen weglässt. Also da sieht man Unterschiede zwischen Amerika und Europa. Die Belastungen sind sehr stark in Amerika zurzeit. Und das bringt doch auch Zuversicht rein, selbst in solcher angespannter oder ein bisschen aufgeregter Lage.
Naja, dann können wir vielleicht nächste Folge mal den Blick Richtung Europa werfen und mal gucken, was hier so los ist. Unserer Seite des Atlantiks sozusagen. Aber ich befürchte, wahrscheinlich wird es zwischendrin wieder irgendwelche Nachrichten geben, die noch spannender sind als all das, was wir heute schon wissen. Von daher, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und wenn Sie auch mal eine Frage haben oder ein Thema, wo Sie sagen, hey, das wäre doch auch mal interessant zu besprechen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@deka.de oder kommentieren Sie unter unserem Instagram-Posts, unter YouTube-Videos, da sehen wir das dann auch. Und übrigens, neuerdings kann man auch bei Spotify kommentieren. Da kriegen wir dann auch eine kleine Nachricht, dass jemand einen Kommentar hinterlassen hat. Das ist wohl relativ neu, zumindest bei Podcasts. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.